Studio B. Von und mit Irmgard Lumpini, Anne Findeisen und Herrn Falschgold. Fröhliche Weihnachten. Irmgard Lumpini, Anne Findeisen, Herr Falschgold und als Gast Miekes Wesensbitter empfehlen Bücher unter den Gabentisch. Vorab eine kurze technische Anmerkung. Unbemerkt von uns ist während der Sendung ein Kabel kaputt gegangen. Und zwar ausgerechnet das von Irmgard Lumpini. Später in der Sendung fängt es an zu kräckeln und zu rauschen und zu brutzeln. Und glaubt mir, wir haben alles getan, dass es wenigstens hörbar ist. Es klang viel, viel schlimmer vorher. Wir möchten uns entschuldigen, vor allen Dingen bei Irmgard, und hoffen, dass ihr trotzdem die Buchtipps von Irmgard Lumpini gerne hört. Denn inhaltlich sind sie brillant. Frohe Weihnacht! Wir konnten natürlich nicht anders und mussten hier off-air, wie wir im Profi-Jargon sagen, die Geschichte schon mal rezensieren. Ich kann sagen, sie ist sehr gut weggekommen. Wir kommen zu den Empfehlungen, zu den wahrscheinlich etwas fröhlicheren, oder sind wir ähnlich makaber? Wer fängt an?
Teilweise. Ich würde gerne anfangen. Anne würde gerne anfangen mit einem Buch oder einer Krimireihe von Simon Beckett, weil es für mich gefühlt thematisch ein bisschen passt oder auch relativ gut passt. Und zwar ist die eigentlich schon relativ alt, und zwar das erste Buch ist 2006 erschienen, wie ich mir hier notiert habe. Und wahrscheinlich haben das ganz viele schon gelesen, aber ich bin dieses Jahr erst darauf gestoßen oder wurde darauf gestoßen aufgrund meiner Liebe zur Forensik. Ja, und zwar gibt es von Simon Beckett eine Reihe um einen forensischen Anthropologen, der sich David Hunter nennt, und die Reihe umfasst mittlerweile 5 Bücher. Das erste ist 2006 erschienen und das letzte, wie ich vor ein paar Tagen erst erfahren habe, 2016, also vor einem Jahr. Genau. Die möchte ich gerne empfehlen für jeden, der es noch nicht gelesen hat und Freund des Krimis ist. Es ist eine Reihe, die sich wunderbar gut wegliest. Wenn man das erste Buch gelesen hat und dann weitere liest, bekommt man schnell quasi das Muster des Autors mit. Also so, wie das ja bei vielen Büchern so ist oder bei vielen Autoren so ist, die so Reihen von Büchern schreiben, die sich um einen Protagonisten drehen. Nichtsdestotrotz für jeden Krimi-Fan absolut geeignet.
Ist vor allen Dingen ein, weil ich habe es angelesen, das erste Buch, ist es vor allen Dingen ein Buch für den Freund der englischen Provinz, denn ja. Es spielt in Inspector Barnaby Country, also in den kleinsten Dörfern der grünsten Insel dieser Welt.
Ja, nicht ausschließlich. Also es gibt
also das erste Buch.
Ja, das erste. Und das erste würde ich auch absolut empfehlen. Man kann die Bücher auch unabhängig der Reihenfolge lesen, weil es gibt immer in jedem Buch dieser Reihe gibt es so Verweise auf die Vorgeschichte des Protagonisten, deswegen kann man es auch außerhalb der Reihe lesen. Aber nichtsdestotrotz finde ich auch das erste wirklich am spannendsten, wobei ich auch alle anderen quasi innerhalb kürzester Zeit verschlungen habe.
Mich hat irgendwas dran gestört. Ich habe das dann weggelegt. Ich fand es irgendwie zu berechenbar.
Nein, finde ich gar nicht. Nee. Also es wirkt berechenbar, aber ich habe jetzt, wie gesagt, 4 von diesen 5 Büchern dieser Reihe gelesen, obwohl man auch dazu sagen muss, er hat auch noch andere Bücher geschrieben, die quasi nicht in diese David Hunter-Reihe gehören, die ich jetzt nicht kenne. Man spürt natürlich so eine gewisse so eine Vorgehensweise. Also der Protagonist kommt immer oder gerät immer mehr oder weniger zufällig in irgendeine Ermittlung rein. Es gibt immer Leute in diesem Ermittlungshintergrund, die ihn nicht mögen. Also es gibt so Motive, die da immer wieder auftreten.
Weil er eigentlich ein Arzt ist und damit ein Laie. Und genau. Da kann ja nur kein Polizist was mit anfangen, wenn da einer anfängt,
ja, zu sein als er. Er ist schon auch Arzt, aber er ist nicht ausschließlich Arzt. Er ist schon auch staatlich geprüfter und gelernter, wenn man das so sagen kann, forensischer Anthropologe. Und dann gibt es natürlich immer auch irgendeine Frau in der Ermittlung, die irgendwie gut aussehend ist. Und es gibt auch immer den Rückverweis auf seine verstorbene Frau und Kind. Ich will es aber nicht zu viel sagen.
Nee, das geht zu schnell.
Genau. Nichtsdestotrotz habe ich in diesen 4 Büchern, die ich gelesen habe, und obwohl ich ein gewisses Muster bei ihm erkannt habe, immer versucht, auch als erst bei dem letzten, was ich gelesen habe, und aufgrund meines Vorwissens versucht zu erkennen, wer ist der Mörder. So. Und erst beim letzten Buch, was ich gestern zu Ende gelesen habe,
lagst du mal richtig.
Habe ich es wieder nicht erkannt. Wieder nicht erkannt.
Super. Darf ich gleich Krimis hinterherwerfen, weil das sind unsere Throwaway-Tipps, die wir jedes Jahr wiederholen, weil jedes Jahr in schöner Regelmäßigkeit kurz vor Weihnachten ein neuer Band rauskommt.
Also nochmal kurz Simon Beckett und das erste Buch der Reihe heißt Die Chemie des Todes.
Ja, übrigens immer auch nachzulesen, logischerweise auf der Website falschgold.studioB.net. Die Bücher, die wir jedes Jahr empfehlen, sind der neue Lee Child, Jack Reacher, und der neue Michael Connelly. Dieses Jahr ist es ein Harry Bosch-Roman. Diese beiden Romane kommen schon regelmäßig, oder diese neue Folgen dieser Romanreihe kommen schon regelmäßig raus. Auch dieses Jahr. Sie haben zufälligerweise dasselbe Thema, was auch gerade in den USA relativ viel in der Medienlandschaft Verbreitung findet, nämlich den sogenannten Hillbilly-Heroin. Dort gibt es eine Epidemie von verschreibungspflichtigen Medikamentenabhängigen, also Oxycontin, das ist ein Opiat, welches dort legal verschrieben wird und wovon wirklich ganze Landstriche epidemisch betroffen sind. Leute haben früher Heroin genommen, dann irgendwann Crack und jetzt nehmen sie halt verschreibungspflichtige Medikamente. Beide widmen sich in den Romanen völlig anders, also von einem völlig anderen Winkel dieser Thematik, und es ist wie immer spannend, denn Lee Child, du hast ihn gelesen. Fandest du nicht so?
Ich finde, dass es sich über die ganzen Jahre, ich glaube, wir sind jetzt bei Buch Nummer 16 oder so.
Ja, schon 19, glaube ich.
Oder 19, ein bisschen weiterentwickelt hat. Diesmal hat die weibliche Figur, mit der er Sex hat, nicht die schlanke Taille und die großen Brüste, sondern diesmal ist es eine zarte Frau. Also da sehe ich ein durchaus abweichendes Muster. Ich fand ihn nicht so dolle.
Ja. Ich fand ihn literarisch regelrecht mal. Also normal ist es Lee Child.
Da hat er sich ein bisschen weiterentwickelt, ja. Und er hat darauf verzichtet, die üblichen Sachen, die Leute eben die 3 Bücher gelesen haben, wirklich aus dem Kopf wissen. Er weiß immer, wie spät es ist. Er hat so eine Meise, dass er sagt, man muss, wenn man schlafen kann, muss man das auch tun. Man weiß ja nicht, wann man wieder dazukommt, und er trinkt gern schwarzen Kaffee. Ja, da muss ich dir zustimmen, fand ich diesmal besser. Interessant für die Hörerinnen fände ich ja noch die Frage, gibt es die beiden Bücher denn schon in Deutsch?
Nee, die gibt es noch nicht in Deutsch, aber die, wer des Englischen machbar mächtig ist, kann sie beide problemlos lesen. Das eine ist Lee Child, The Midnight Line, das andere ist Michael Connelly, Two Kinds of Truth. Und als Ergänzungsbuch, das sind beides fiktionale Bücher, als Ergänzungsbuch ist das von dir dieses Jahr schon rezensierte Hillbilly Elegy, J.D. Vance. Das ist der dokumentarische Roman dazu, der die Hintergründe dieser Epidemie beleuchtet und der, wie wir beide gesagt haben, in diesem Jahr schon ein ganz fantastisches Buch ist, von einem Republikaner geschrieben und trotzdem lesbar. Man glaubt es kaum. Der nächste, bitte.
Ich würde zuerst einen Klassiker empfehlen. Ich finde, man muss ja nicht immer die ganz neuen Bücher anbringen, die ganz oft den Nachteil haben, dass sie eben noch nicht ins Deutsche übersetzt sind oder nie ins Deutsche übersetzt werden. Ist das ein korrektes Futur?
Ganz fantastisch.
Und zwar denke ich, dass Illuminatus, die Trilogie, also das Auge in der Pyramide, der goldene Apfel, Leviathan von Robert Shee und Robert E. Wilson, ein fast für jede Zielgruppe passendes Buch ist. Es geht um die Zahl 23, wie alles miteinander zusammenhängt. Ich glaube, dass in gewissen Kreisen das Buch mehr oder weniger so in der Jugend als Pflichtlektüre irgendwie mit dazugehört hat.
Ja.
Ich würde es empfehlen, wenn die Leute tatsächlich Zeit haben, sich darauf einzulassen. Also es ist kein Buch, wo man ein, zwei Seiten liest und dann wieder aufhört. So, es ist alles schön leicht verwunden. Man kann es auch wunderbar im Urlaub mit 3 Bier hinter der Binde irgendwie sich zu Gemüte führen. Und
das Schöne ist, man kann dran glauben, ne? Diese Verschwörungstheorien feinsten Art.
Genau. Es tauchen sehr viele Verschwörungstheorien auf. Ich glaube, durch das Werk sind einige Verschwörungstheorien geschaffen worden. Man sieht die Welt danach mit anderen Augen. Man lacht ein bisschen, manchmal lacht man aber auch überhaupt nicht mehr. Und wenn man, ich sag mal, eine Woche Zeit hat, um das Buch zu lesen, dann ist es auf jeden Fall eine gute, interessante Empfehlung.
Und sogar ein Projekt.
Genau, aber eben wie gesagt, nicht für, vielleicht nicht für Leute geeignet, die Verschwörungstheorien anhängen und vielleicht montags zu Pegida gehen. Das würde das Weltbild wahrscheinlich festigen. Ja, ansonsten ist es eine amüsante Angelegenheit. Ich habe es dieses Jahr im Griechenland-Urlaub nochmal gelesen.
Verschwörungstheorie für gefestigte Leser.
Genau.
Mikis, was hast du uns mitgebracht?
Na, ich greif mal quasi jetzt das, was du gesagt hast, schon mal auf irgendwie von schöner Regelmäßigkeit und jedes Jahr ein neues Buch. Und das erste Buch, was ich empfehle, ist von Irvin Welch, Kurzer Abstecher. Und der Herr Welch hat ja vor einigen Jahren mit Trainspotting quasi das Kultbuch der 90er geschrieben, woraus denn der Kultfilm der 90er resultierte. Und wendet sich halt mit schöner Regelmäßigkeit wieder diesem Universum zu und stellt immer einzelne Personen in den Fokus seiner Bücher. Da gab es im letzten Jahr ein harter Ritt mit Juice Terry, einer der sympathischsten Gestalten, als Hauptheld. Und in diesem Jahr erschienen halt mit Kurzer Abstecher wieder so ein Trainspotting-Ausleger. Und diesmal steht Frank Bagby im Mittelpunkt der Geschichte. Der
nun sag, gib uns mal, weil ich bin immer so schlecht mit Namen, gib uns mal die Charaktere im Trainspotting dazu. Wer ist wer?
Bagby ist der Psychopath. Also an den kann man sich, glaube ich, erinnern.
Der mit Schnurrbart.
Und der quasi auch der Einzige in diesem ganzen Universum ist, der nicht auf Heroin ist, sondern sich auf Alkohol beschränkt. Und in einzelnen Büchern dann halt auch immer wieder mal auftaucht, so, das ist die absolute Arschlochgestalt eigentlich. Und der steht in diesem neuen Buch jetzt im Mittelpunkt der Geschichte. Und die Geschichte fängt damit an, dass er saß ja im Knast nach diversen Verfehlungen. Und im Knast hat er eine Bewährungshelferin kennengelernt. Die beiden haben sich verliebt und sie hat ihn mit nach Amerika genommen. Und in Amerika hat er seine kriminelle Karriere hinter sich gelassen und ist Künstler geworden. Sehr bizarre Kunst, die er da schafft. Und eigentlich hat er dieses ganze Schottland-Universum ist für ihn gestrichen. Hat er zwei Kinder, die zwei Söhne, mit denen will er auch nichts zu tun haben. Aber dann kommt die Meldung, dass einer von seinen Söhnen gestorben ist. Und irgendwie hat er doch das Gefühl, so, da müsste er noch mal hin und zumindest zur Beerdigung oder bei der Beerdigung anwesend sein. Und einmal in Schottland geht die ganze Sache halt von vorne wieder los, dauert nicht lange und er ist mitten in diesem kriminellen Universum wieder drin. Und als Leser hat man so die Schwierigkeit, wenn man die Vorgeschichten kennt, dann weiß man ja irgendwie, der Typ ist unberechenbar und das ist so wirklich so ein ganz negativer. Das hat man im Buch erstmal nicht so richtig. Er ist ja geläutert und ist so toller Familienvater jetzt mit seiner amerikanischen Frau und seinen zwei Töchtern und alles ist schön. Aber man ahnt schon unter der Oberfläche, da ist immer noch was so, da braucht es nicht viel. Und genau das passiert dann in Schottland. Braucht eigentlich nur so einen kleinen Piekser und schon taucht so aus dieser angeblich geläuterten Gestalt wieder so dieses brutale Wesen auf. Ja, und es ist eine große Freude, ihn bei seinem Tun irgendwie zu begleiten. Und dann kommen wir vielleicht noch mal kurz den Bogen zur Weihnachtsgeschichte. Die ist Kindergeburtstag gegen die Dinge, die Bagby dann in Schottland veranstaltet. Also wer auf herben Humor und diverse kaputte Gestalten steht, der ist bei Irvin Welch auch in diesem Jahr wieder bestens platziert.
Genau, frag mal. Ja. Ich hab eine Frage dazu, und zwar sind die Bücher immer in diesem Dialekt geschrieben?
Ich bin ja der klassische Deutschleser und man hat schon dieses Ey und A und diese Sachen sind schon drin, aber es ist natürlich ins Deutsch übertragen und dadurch, ich glaube, wenn man es im Original liest, hat man es schon dann halt auch sehr, sehr schottisch.
Also ich fand es im Original tatsächlich unlesbar. Also ich war, als Trainspotting rauskam, gerade in England, und bin mit einem französischen Kumpel da ins Kino in Hertfordshire. Und er sagt, hier, toller Film, müssen wir sehen. So. Und wir sind da irgendwie reingerannt, weil wir waren zu spät, 5 Minuten. Und dann haben wir 5 Minuten diesen Film gesehen, haben wir uns so angeguckt. So. Und dann hat er gesagt so, was sprechen die da, verstehst du was? Und dann habe ich gesagt, ich verstehe kein Wort, ich glaube, die sprechen Russisch. Und dann habe ich aber auch ich habe später den Film in Deutsch gesehen, war total überrascht, wie viel ich doch verstanden hatte. Aber es ist de facto nicht verständlich. Und dann habe ich dieses Buch geschenkt bekommen und es ist nicht lesbar. Ich kann ziemlich gut Englisch und du hast keine Chance.
An mir ist völlig vorbeigegangen, dass aus dem Universum noch mehr Bücher hervorgegangen sind. Und sag mal, wen haben sie denn jetzt als Haupthelden schon verarbeitet? Den Bagby, dann wen noch?
Bagby.
Bagby, so?
Ich glaube, der ist jetzt durch mit allen.
Der ist mit allen durch?
Ja, ja.
Von jedem mal eine Story.
Genau, also Juice Terry im letzten Jahr war eigentlich so eine Nebengestalt. Und die anderen Charaktere von Trainspotting, die hat er, also Klebstoff war ja eins der Bücher, dann Porno. Und er erzählt ja jeweils immer diese Geschichte weiter und die treffen sich dann schon irgendwie so ein bisschen und kreuzen sich die Wege.
Und der Trainspotting 2 ist aber nicht aus einem dieser Bücher entstanden?
Doch, der Trainspotting 2 ist, glaube ich, aus, also jetzt haben sie es Porno genannt, davor hieß es, da müsste ich jetzt nachgucken. Also okay. Weil er hat einfach so viele irgendwie aufgelegt, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, ob das Klebstoff war.
Und sollte man sie da in der Reihenfolge lesen, ja?
Nö, also nee. Das ist unabhängig voneinander, okay. Weil es sind halt immer einzeln stehende Bücher und man kriegt halt die Figuren so am Rande mit. Aber ich denke, wenn, dann sollte man auf jeden Fall mit Klebstoff irgendwie anfangen, wenn man sich der Reihe nochmal widmet. Und dann gibt's ja auch noch Skag Boys, das ist, glaube ich, 3 Jahre alt und das ist die Vorgeschichte von Trainspotting. Da kann man also lesen, wie die Jungs überhaupt irgendwie zum Heroin gekommen sind.
Okay.
Also da kann man schon, wenn man sich da einmal reinbegibt, irgendwie sehr viel erfahren.
Wir sind aber heute im Drogen- und Medizin-Genre. Wollen wir eine kurze Pause machen und wollen wir uns noch eine Geschichte anhören von Mikes? Weil sehr er gern. Hat noch eine geschrieben.
Ja, unbedingt.
Die ist ein bisschen länger, aber...
Danach möchte ich auch gerne von diesem düsteren Ablenken hin.
Die ist auch deutlich lustiger. Ich kann dir versprechen.
Dann passt es ja super.
Es gibt, glaube ich, keine Toten. Vielleicht ein. Wir gucken.
Wir lassen uns überraschen.